Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 23 und 24 der 59. Sure, der Sure Haschr.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim.
Huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yushrikun. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم
صدق الله العلي العظيم.
Und nun zur Übersetzung der Verse, die eindrucksvoll und geradezu aufrüttelnd auf die allem erhebene heilige Majestät Gottes hinweisen. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen sein Huld. Er ist Gott. Nichts Anzubetendes ist außer ihm. Er, wahrer Herrscher, in dessen Hand alles liegt. Er, der absolut Heilige. Er ist das Heil, der Heilschenkende und auf alles Achtgebende. Er, der Allmächtige, immerdar Siegreiche. Souverän, der weit, weitaus erhabener ist, als dass man ihm Gottheiten beigesellen könnte. Er ist Gott, der Schöpfer, der beispiellos und unnachahmlich Erschaffene, Bildende und Gestaltende. Sein sind die besten Namen, was in den Himmeln und auf Erden ist, lobt und preist ihn. Er ist der Allmächtige, Allwissende.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite parstoday.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite parstoday.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Montag, dem 2. Februar 2026, gleich dem 13. Bahman 1404 nach iranischem Sonnenkalender. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe In Richtung Licht. Anschließend geht es weiter mit einem Sonderbeitrag anlässlich der Fajr-Dekade. Zum Abschluss hören Sie unsere Sendung Islam und Menschenrechte. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe In Richtung Licht. Bleiben Sie dran.
In Richtung Licht.
Liebe Hörerfreunde, nach Abschluss der Sure 70, Ma'arij, befassen wir uns ab heute mit der Sure 71. Sie trägt den arabischen Namen für Noah. Es ist die Sure Nuh. Sie hat 28 Verse. Sie hören die Verse 1 bis 14.
Bismillahirrahmanirrahim. إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون.
Im Namen Gottes, des Allbarmherzigen, des Gütigen. Wir sandten ja Nuh zu seinem Volk. Warne dein Volk, bevor schmerzhafte Strafe über sie kommt. Er sagte, O mein Volk, ich bin euch ja ein deutlicher Warner, euch zu mahnen. Dient Gott und fürchtet den Ungehorsam gegen ihn und gehorcht mir. So wird er euch etwas von euren Sünden vergeben und euch auf eine festgesetzte Frist zurückstellen und von einem bestrafenden Tod fernhalten. Gewiss, Allahs Frist kann, wenn sie kommt, nicht zurückgestellt werden, wenn ihr nur wüsstet. Die Sure Nuh wurde in Mekka geoffenbart. Sie heißt Sure Nuh, weil sie gleich zu Anfang von der Sendung dieses Propheten berichtet. Noch in vielen anderen Koranversen wird Prophet Noah erwähnt. Von allen Propheten Gottes hat er am längsten die Menschen aufgerufen, an Gott zu glauben und der Religion Gottes zu folgen. Aber nur wenige bekannten sich zu ihm. Nuh ist der zeitlich erste der Propheten, die im Koran Ulul Azm genannt werden. Er legte eine Scharia, eine göttliche Gesetzesordnung vor. Die Ulul Azm sind Propheten, deren eigenes Wirken und Wunder und das Wirken ihrer Nachfolger eine überregionale oder maßgebliche Wirkung auf die Menschheit hatten. Um die Menschen zu Gott herbeizurufen, setzten die Propheten zwei Strategien ein. Sie warnten und sie überbrachten frohe Botschaft. Das Volk des Noah war jedoch so stur, dass frohe Verheißung weniger Wirkung auf sie hatte. Daher hat Noah sein Volk immer vor der Strafe Gottes gewarnt, damit es vielleicht aus Angst vor Strafe von seinem Ungehorsam Gott gegenüber ablässt. Noah rief die Menschen zu drei Schritten herbei. Das war erstens, dass sie von dem Götzendienst ablassen und nur noch dem einen wahren Gott dienen. Zweitens, dass sie sich nicht gegen den Befehl Gottes auflehnen. Und drittens, dass sie den Propheten Gottes und die Gesetze und Anweisungen, die er von Gott erhielt, befolgten. Natürlich hat dieser Prophet sie nicht nur gemahnt und gewarnt, sondern ihnen auch die frohe Kunde überbracht. Falls ihr von der Sünde und dem Gott ungehorsam ablässt, wird Gott euch Schlechtes vergeben, was ihr in der Vergangenheit begangen habt. Er wird euch deswegen nicht bestrafen und ihr werdet länger leben. Wir möchten an dieser Stelle auf folgende Punkte aufmerksam machen. Erstens. Gott hat die Propheten ausgesandt, um den Menschen seinen letzten Beweis für die Wahrheit vorzulegen, so dass keiner mehr eine Ausrede für Götzendienst, Sünde und hässliches Tun vorbringen kann. Zweitens. Um die Menschen aus dem Schlaf der Unachtsamkeit wachzurütteln, ist es notwendig zu warnen und zu mahnen. Natürlich muss diese Mahnung gut gemeint sein und darf nicht zur Herrschaft über die anderen ausgenutzt werden. Drittens. Der Glaube an Gott nützt ohne gottesfürchtiges Handeln und die Befolgung der Anweisungen der Propheten nichts. Er führt jedoch vereint mit rechtschaffenem Handeln zur Vergebung der Sünden und zu einem längeren Leben. Wir lesen bei den Versen 5 bis 9 der Sure Nuh weiter.
قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا.
Er sagte: Mein Herr, ich habe mein Volk bei Nacht und bei Tag aufgerufen, aber mein Rufen hat sie nur in ihrer Flucht vor der Wahrheit bestärkt. Gewiss, jedes Mal, wenn ich sie aufrief, damit du ihnen vergibst, steckten sie ihre Finger in ihre Ohren, überdeckten sich mit ihren Gewändern, verharrten im Irrtum und ihrer Auflehnung und verhielten sich sehr hochmütig. Hierauf richtete ich an sie den Ruf, dann öffentlich und laut. Hierauf sprach ich zu ihnen mal offen und mal ganz im Geheimen. Laut diesen Versen beklagte sich Nuh bei Gott über sein Volk. Aus seinem Klagen wird ersichtlich, wie stur dieses Volk gewesen ist. Zum Beispiel steckten sie sich die Finger in die Ohren, wenn er zu ihnen sprach, oder sie zogen sich ihr Gewand über den Kopf, damit sie ihn nicht sehen. Trotzdem gab Prophet Noah seine Aufgabe nicht auf. Um seine Mitmenschen vor der Strafe Gottes zu retten, lud er sie öffentlich und privat zur Anbetung nur des einen Gottes ein. Aber sie betrachteten ihn von oben herab und nannten ihn sogar einen Schwachsinnigen. Ist jemand auf der Suche nach der Wahrheit, hört er den anderen zu und denkt darüber nach, was sie sagen, um schließlich die Wahrheit klar zu erkennen. Aber wer sich nach den Wünschen seines Egos richtet, der meidet es, anderen zuzuhören, die nicht so wie er denken, und er ergreift die Flucht vor ihrer Rede. Sollte ihm dennoch die Wahrheit zu Ohren kommen, so legt er Eigensinn an den Tag und lehnt es stur ab, anzuerkennen. Wir möchten zu dieser Stelle im Koran folgende Punkte hervorheben. Erstens, die Propheten waren darum bemüht, ihre Pflicht zu erfüllen. In ihrem privaten Umfeld und in der Öffentlichkeit haben sie die anderen zur Religion herbeigerufen. Die meisten Menschen aber glaubten nicht an sie. Dennoch haben die Propheten nicht von ihrem göttlichen Auftrag abgelassen, auch wenn oftmals ihre Bemühungen wenig Wirkung hatten. Zweitens, sind in einem Menschen nicht die Voraussetzungen für ein Bekenntnis gegeben, dann strebt er nicht nach der Wahrheit, sondern flieht vor ihr oder bekämpft sie sogar. Drittens, Hochmut und Starrköpfigkeit halten den Menschen davon ab, die Wahrheit zu akzeptieren und bringen ihn so weit, dass er sich der Wahrheit widersetzt und sie sogar bekämpft. Viertens, bei der Einladung zur Religion müssen der richtige Zeitpunkt und Ort und die Voraussetzungen, die bei dem oder den Angesprochenen gegeben sind, ins Auge gefasst werden. Manchmal soll der Aufruf öffentlich erfolgen und manchmal ins Geheim und privat. Die Verse 10 bis 14 der Sure 71, Sure Nuh, enthalten Folgendes.
فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا.
Ich sagte, bittet euren Herrn um Vergebung, er vergibt ja viel. Dann, wenn ihr um Vergebung bittet, wird er den Himmel über euch ergiebig regnen lassen und euch mit Vermögen und Söhnen beistehen, für euch Gärten machen und für euch Bäche machen. Was ist mit euch, dass ihr nicht die Größe Gottes fürchtet, wo er euch doch in Phasen erschaffen hat. Aus diesen Versen gehen die frohen Verheißungen Gottes hervor, die Prophet Nuh zu seinem Volke überbrachte. Er verkündete: Gott vergibt die Sünden, die ihr begangen habt, wenn ihr um Vergebung bittet. Er sieht von eurer Bestrafung ab und er lässt euch euer irdisches Leben besser werden. Euer Wohl und euer Unterhalt hängen vom Regen ab und alle Niederschläge liegen in Gottes Hand. Ihr selber habt keinen Einfluss auf sie. Wenn ihr möchtet, dass eure Flüsse reichlich Wasser führen und eure Plantagen eine reiche Ernte spenden, dann lasst von euren früheren Taten ab. Bittet Gott um Vergebung für eure Vergangenheit, denn er ist voller Vergebung. Schließlich fragt Noah laut den Versen 13 und 14 seine Mitmenschen, warum sie gegenüber ihrem Schöpfer, der ihnen schon im Mutterleib während der verschiedenen Entwicklungsstufen und in den darauffolgenden Phasen nach der Geburt Leben gespendet hat, keine Ehrfurcht empfinden und sich einfach seinem Befehl widersetzen. Kennen Sie denn außer ihm noch einen anderen Erschaffer? Zu diesen Versen der Sura 71, Sura Nuh, sei noch Folgendes erwähnt. Erstens. Durch die Bitte um Vergebung von Sünden wird einerseits die diesseitige Welt des Menschen besser werden und andererseits wird er im Jenseits von der Strafe Gottes befreit. Zweitens. Das Leben auf der Erde und der Erhalt der Menschheit hängen davon ab, dass es regnet und über den Regen bestimmt nur Gott. Wenn wir uns Leben und Erhalt wünschen, dann sollen wir uns also Gott zuwenden, denn nur in seiner Hand liegt unsere Erschaffung und unser Leben. Drittens. Religion steht nicht im Widerspruch zum weltlichen Wohl, sondern ein gutes Leben und großer Besitz sowie Kindersegen sind manchmal auf die Religiosität zurückzuführen. Viertens. Wenn der Mensch seine Entstehungsphasen betrachtet und über sie nachdenkt, wird ihm die Größe seines Schöpfers bewusst.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einem Sonderbeitrag anlässlich der Fajr-Dekade.
Siegesdekade der Islamischen Revolution. Die Siegesdekade der Islamischen Revolution beginnt mit dem 12. Bahman. Das ist dieses Jahr der 1. Februar, weil 2016 ein Schaltjahr ist. Diese Revolution hat besondere Eigenschaften. Der Einfluss ihres religiösen Anführers Imam Khomeini, seine Bevölkerung durch das Volk und der einmalige Schulterschluss zwischen den Bürgern führte dazu, dass eines der mächtigsten, vom Imperialismus abhängigen Regimes in der Region in sehr kurzer Zeit und mit einem Minimum an menschlichen Verlusten gestürzt wurde. Der Sieg der Islamischen Revolution im Iran 1979 war in Wahrheit der Sieg der Kultur des Islams und wirkte sich auf alle internationalen Gleichungen aus. Die Wandlungen, die diese Revolution brachte, hat viele Denker, Politikwissenschaftler und Historiker und Politiker in Erstaunen versetzt. Der französische Philosoph Michel Foucault nennt die iranische Revolution eine Seele in einer seelenlosen Welt und Vorreiter einer Ära der Rückkehr zur Religion und Spiritualität in die Gesellschaft und politische Welt. Musik. Eine Besonderheit der islamischen Revolution besteht darin, dass sie sich zu einer Zeit ereignete, in der die religiösen Grundlagen auf der Welt verblasst waren und viele Menschen ihre religiöse Überzeugung für sich behielten, damit sie nicht von laizistischen und atheistischen Leuten verspottet werden. In dieser Situation hat eine religiöse Revolution mit dem Ziel der Wiederbelebung der islamischen Identität und Herstellung einer religiösen Regierung nicht nur im Iran, sondern auch auf der Welt einen großen Wandel ausgelöst. Die Times schrieb dazu, die westliche Welt habe wegen der Revolution im Iran erneut den Islam entdeckt. Die Weltbevölkerung hat gemerkt, dass diese Revolution mit ihren laufenden und schnellen Erfolgen dies vor allen Dingen einer Sache zu verdanken hatte, und zwar den unversehrten Lehren des Islam und der Wiederbelebung des islamischen Denkens und Wesens. Die US-amerikanische Soziologin Theda Skocpol schreibt über die islamische Revolution: Der Sturz des Schah-Regimes und der Beginn der revolutionären Bewegung Irans von 1977 bis 1979 war ein verblüffendes, plötzliches Ereignis für die Beobachter im Ausland. Vor allen Dingen war die iranische Revolution eine Erscheinung, die überhaupt nicht den gewohnten Regeln entsprach. Der englische Wissenschaftler Michael Fisher schreibt, die Revolution von Imam Khomeini hat sogar den Evolutionsverlauf des Menschen verändert und die Weltbevölkerung steht noch immer unter der Einwirkung seiner spirituellen Revolution. Der britische Soziologe Anthony Giddens sagt, die geistigen Giganten der Soziologie, nämlich Marx, Durkheim und Max Weber, haben mehr oder weniger den allgemeinen Verlauf der Welt in der Bewegung in Richtung Säkularisierung und Verdrängung der Religion ins Abseits gesehen, aber zu Beginn der 80er Jahre und mit der islamischen Revolution im Iran waren wir Zeuge von genau dem Gegenteil. Das heißt, der Verlauf der allgemeinen Evolution auf der Welt begann sich in die umgekehrte Richtung zu wenden, in Richtung des Religiöswerdens und der Zuwendung zur Spiritualität. Diese Entwicklung ist tatsächlich nach der islamischen Revolution im Iran in allen Teilen der Welt zu erkennen. Die islamische Revolution konnte die Bedeutung der religiösen Lehren und Überzeugungen als Quelle für Erkenntnis und als Ratgeber im Leben des Einzelnen und für die Gesellschaft und Politik vorstellen. Das erste Fernsehprogramm des BBC hat in einem Teil einer Dokumentation namens Zweites Jahrhundert anlässlich des herannahenden 21. Jahrhunderts erklärt, was sich 1979 im Iran ereignete, war nicht nur für die Iraner, sondern für alle Weltreligionen ein Wendepunkt. BBC sagte, dass an diesem Wendepunkt Millionen von Menschen überall auf der Welt, darunter auch Anhänger anderer Religionen als der Islam, nämlich Christen, Juden, Hindus, sich wieder auf die Grundlagen ihrer Religion besonnen haben. Sogar in der Türkei, die vor 70 Jahren einen Krieg gegen die Religion begonnen hatte, so berichtete BBC weiter, nimmt die erneute Zuwendung zu den islamischen Grundsätzen einen beschleunigten Verlauf.
Professor Huder in Österreich sagt, die jüngsten Statistiken über die Wiederbelebung religiösen Denkens zeigen, dass ca. 70% der Bevölkerung in Europa Religiosität empfinden. Die islamische Revolution im Iran hat zur Wiederbelebung des religiösen Denkens auf der Welt geführt. Nach dem Sieg der islamischen Revolution im Iran war auch in der Kunst der Trend zur Religiosität zu beobachten. Heute sind 30 Jahre nach dem Sieg der Islamischen Revolution spirituelle Botschaften in Fernsehfilmen wieder populär geworden. Es ist interessant, dass die Filmstudios in Hollywood, die vorher wenig auf religiöse Dinge Wert legten und sie sogar angriffen, ihren Filmen inzwischen wieder eine Prise Mystik und Religion beigeben. Auch im Handel und für das internationale Marketing wird den Handelsunternehmen dringend empfohlen, den zunehmenden Trend zur Religion auf der Welt mit einzukalkulieren. Zum Beispiel hatte die Produktion von Halal-Nahrung nach islamischem Recht zulässige Nahrung auch für westliche Märkte, deren muslimischer Bevölkerungsteil wächst, zugenommen. Die Bewegung der Rückkehr zur religiösen Identität, welche die Islamische Revolution im Iran begonnen hat, hat sich sogar indirekt auf Sportler ausgewirkt. Über diesen Trend gibt es inzwischen viele Artikel und Bücher, wie zum Beispiel das von Professor Robert Hicks mit dem Titel »God in the Stadium – Sports and Religion in America«. In diesem Buch untersucht Hicks die Beziehung zwischen Religion und Sport in Amerika aus soziologischer Sicht. Auf Sportplätzen, insbesondere auf den Fußballplätzen, drücken viele Spieler ihre religiösen Gefühle aus, und die FIFA hat, um dagegen vorzugehen, vorgeschrieben, dass kein Spieler berechtigt ist, etwas zu tun, was eine religiöse Bedeutung hat. Es hieß in diesem Rundschreiben: Die Niederwerfung von muslimischen Spielern nach einem Torschuss und ihr Gebet mit ausgestreckten Händen zum Himmel oder das besondere Gebet der christlichen Spieler beim Betreten oder Verlassen des Spielplatzes muss verboten werden, damit der Fußball in keiner Weise religiös oder politisch ausgenutzt wird. Gemäß diesem Rundschreiben der FIFA dürfen auch keine politischen oder religiösen Parolen auf den Spielhemden stehen, und es stehen schwere Strafen darauf. Ein deutliches Zeichen für die Zunahme der Religiosität, was insbesondere für den Islam gilt, ist ebenso die steigende Zahl der muslimischen Sportlerinnen, die bei Sportwettkämpfen die islamische Bekleidungssitte beachten. Die britische Guardian schreibt über den Sport in muslimischer Bekleidung: Wir haben einen potenziellen kulturellen Boom vor uns, und zwar ist dies an dem großen Extrabudget für die Industrie zur Herstellung von Sportbekleidung zu sehen. Die Hersteller streben nach Massenanfertigung von Sportanzügen, die den ganzen Körper des Sportlers bedecken. Zum Beispiel hat Nike Sportanzüge für die Volleyballspielerinnen aus Somalia entworfen und hergestellt, bei denen die Haare und der Körper vollständig bedeckt sind. Es hieß weiter in diesem Bericht: Vor kurzem hat ein australischer Designer einen Schwimmanzug entworfen, der sowohl von den muslimischen Rettungsschwimmerinnen in Australien als auch von einigen muslimischen Olympiadeschwimmern akzeptiert wurde. Nachdem einige kanadische muslimische Mädchen angeblich, weil das Tragen eines Kopftuches beim Spiel gefährlich ist, von lokalen und Landesfußballspielen ausgeschlossen wurden, hat ein Designer in Montreal sich etwas ausgedacht. Er entwarf eine Kombination aus Mütze, Kopftuch und Hemd als neue Sportbekleidung der Fußballerinnen. Liebe Hörerfreunde, dies waren nur einige von vielen Beispielen, die zeigen, dass die islamische Revolution wesentlich auf die zunehmende Verbreitung der Religiosität auf der Welt und auf die Wiederbelebung der religiösen Identität unter den Muslimen beigetragen hat.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Dorvo de Saman mit dem Titel Manon Moham. Das heißt, ich bin der Mond.
Thank you.
Verehrte Damen und Herren, nun hören Sie unsere Sendung Islam und Menschenrechte. Weiterhin guten Empfang.
Islam und Menschenrechte.
Wie wir beim letzten Mal sagten, weist Imam Sajjad alaihi salam darauf hin, dass alle Gliedmaßen und Bestandteile des Körpers ein Recht gegenüber dem Menschen haben und es zugunsten des Menschen ist, diese Rechte zu beachten. Zum Beispiel sagt Imam Sajjad alaihi salam über das Recht der Zunge: Das Recht deiner Zunge gegenüber dir besteht darin, dass du sie vom Hässlichen zurückhältst, ihr gutes und nützliches Reden angewöhnst und sie zwingst, höflich und schön zu sprechen. Du sollst sie an überflüssigen und sinnlosen Gerede hindern, damit sie das Schweigen bewahrt, es sei denn, dass es notwendig wird, dass sie spricht und es für diese und jene Welt ein Vorteil ist, dass sie etwas sagt. Die Zunge ist eine Muskelmasse im Mund des Menschen, mit der er schmecken und sprechen kann. Mit diesem empfindlichen Organ kann der Mensch Süße von bitteren und Saures von salzigen Speisen unterscheiden. Aber Imam Sajjad streicht von den verschiedenen Funktionen der Zunge die Funktion des Sprechens heraus. Denn die Zunge hat eine große Bedeutung für die Übertragung von Sinnbegriffen, für Lehre und Erziehung, Weiterentwicklung und Vervollkommnung. Der Mensch erhält durch das Gespräch, durch Frage und Antwort die notwendigen Informationen über Angelegenheiten und kann auf diese Weise seinen Geist vertiefen. In Wahrheit sind Hirn und Denken des Menschen eine Schatztruhe und die Zunge der Schlüssel dazu. Die sprechende Zunge verrät den wahren Rang eines Menschen und deshalb hat Imam Ali alaihi salam dieses Teil des Körpers als großes Zeichen Gottes bezeichnet und als Maßstab zur Bewertung der Persönlichkeit eines Menschen. Er sagt, der Charakter eines Menschen liegt unter seiner Zunge. Der iranische Dichter Saadi sagt in einem Reim: Was ist die Zunge im Mund des Weisen? Sie ist der Schlüssel zur Schatztruhe des Meisters. Doch solange diese Truhe verschlossen bleibt, weiß niemand, dass er hier jemanden vor sich hat, der keinen Trödel, sondern Perlen anzubieten hat. Der Heilige Koran spricht unmittelbar nach dem Hinweis auf die Erschaffung des Menschen von der Wichtigkeit des gesprochenen Wortes. Gott hat uns reich beschenkt, als er uns fähig machte, zu sprechen. In den ersten Versen der Sure Rahman, Sure 55, heißt es: Der barmherzige Gott hat den Koran gelehrt und den Menschen erschaffen und ihn gelehrt, etwas darzulegen. Der Koran deutet darauf hin, dass die Art und Weise, wie ein Mensch von seiner Sprechfähigkeit und damit von seiner Zunge Gebrauch macht, Hinweise auf sein Wesen liefert. Wir erfahren in der Sure 12, dass Josef nicht über die Annäherungsversuche der Zulecha, der Gemahlin des ägyptischen Herrschers, spricht und darüber schweigt. Josef wird unter Verdacht des Ehebruches ins Gefängnis geworfen. Aber später stellt sich heraus, dass nicht er, sondern Zulecha einen Ehebruch hat begehen wollen. Sein Anstand und Schweigen werden belohnt. Der König vertraut ihm und verleiht ihm einen hohen Posten.
Während es manchmal angebracht ist zu schweigen, wird in anderen Situationen das Sprechen empfohlen. In einem Prophetenwort heißt es: Sprecht, damit man euch kennt. Außerdem fordert der geehrte Prophet des Islams, der Anweisung Gottes im Koran folgend, die Menschen auf, freundlich und höflich miteinander zu sprechen und geeignete und schöne Wörter zu benutzen. Ein wichtiger Punkt hinsichtlich Zunge und Sprache ist die Art zu sprechen und die richtige Benutzung dieses Sprechorgans. Durch Benutzung geeigneter Worte kann dieses kleine Organ im Mund uns zum Glück verhelfen und durch unpassende Worte umgekehrt uns Schande bereiten. Als Luqman der Weise noch als Leibeigener diente, befahl sein Herr: Bring mir das beste Stück vom Schaf. Luqman brachte Herz und Zunge. Am nächsten Tag wollte sein Herr das schlechteste Stück vom Schaf haben. Wieder brachte Luqman ihm Herz und Zunge. Da fragte ihn sein Herr: »Warum hast du mir gestern und heute beides Mal Herz und Zunge gebracht? Wie können diese zugleich die besten und schlechtesten Teile eines Körpers sein?« Luqman antwortete: »Wenn Herz und Zunge rein sind, so sind sie das Allerbeste, und wenn sie besudelt und unrein seien, das Allerschlechteste.« Durch die Zunge kann Schlechtes und Gutes verbreitet werden. Wenn jemand gut und freundlich zu reden versteht, zeigt dies sein Niveau, und wenn er übel redet und schimpft, ebenso. Imam Sajjad gibt im Umgang mit der Zunge und Beachtung ihrer Rechte folgenden guten Rat: Der Mensch soll die Würde der Zunge bewahren und sie nicht in unangebrachten Worten und Schimpfwörtern verschmutzen. In den Überlieferungen heißt es: Einmal kam ein Schwein in die Nähe des Propheten Jesus. Jesus sagte zu dem Tier: Geh in Frieden deiner Wege. Da wunderten sich seine Begleiter und meinten: O Jesus, ihr sprecht zu einem Tier wie ein Schwein auf diese Weise? Jesus aber antwortete: Ich mag kein unschönes Wort über meine Zunge kommen lassen. Ein Ein angemessenes gutes Wort bringt Segen und hat große Wirkung auf das Leben eines Menschen. Imam Sajjad sagt nämlich über die Wirkung einer Sprechweise: Eine schöne Sprechweise lässt Besitz und Reichtum wachsen, steigert den täglichen Unterhalt und verschiebt den Tod. Dank ihr wird der Mensch von seiner Familie geliebt und dank ihr wird er ins Paradies einkehren.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.